Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen heute mit
Johannes Nichelmann.
Und ich bin Christine Watti.
Und wir haben schlechte Nachrichten.
Ja, das stimmt. Oh Mann, ich wollte noch so kurz gute Laune verbreiten, aber wir fangen direkt
wir
hart an.
Wir machen das einfach, wir ziehen das Pflaster ab und dann geht's richtig gut los.
Okay, gut. Also, wir haben ja von so einer Party erzählt in den letzten beiden Ausgaben. Es haben sich auch Menschen angemeldet, die wissen
ziemlich
schon...
Ziemlich viele Menschen.
Ja, die wissen schon, was die schlechte Nachricht ist, denn wir haben schon Mails verschicken müssen. Die Party zum dritten Geburtstag von Lakonisch Elegant ist...
Ja, die ist ausgefallen, ja. Wird ausgefallen gewesen sein.
Genau, am 20. November wird sie nicht stattgefunden haben werden. Wir haben uns das ganz anders gedacht, aber Corona hat sich das wiederum anders gedacht. Oder die Menschen, man weiß es nicht, die Gesellschaft.
Wir holen das vielleicht nach.
Es findet nicht statt.
Punkt.
So jedenfalls nicht. Genau, wir möchten es gerne nachholen. Der Veranstaltungsort, den wir bisher nicht genannt haben und wir und das Radio sozusagen, haben beschlossen, dass alle Pläne in allen Schubladen bleiben und wir diese Party auch nachholen, sobald es uns möglich ist und wir einen sicheren und entspannten Abend mit euch verbringen können, ohne irgendwelche Infektionen. Und dann würden wir uns sofort wieder melden. Also bleibt dran, jeden Donnerstag in diesem Podcast. Könnt ihr darauf hoffen, dass es den neuen Termin geben wird, aber ich nehme an, bestimmt früher. 2000, sag mal eine Jahreszahl.
23.
Oh Gott, ich
wirklich. Aber ich habe auch durch diese Corona-Sache so einen Jahreszahlenfehler, weil ich jetzt kurz gedacht hätte, es wäre nächstes Jahr 2023, ist aber erst 22.
Richtig.
Kommen so ein bisschen durcheinander.
Also glaubst du schon, wir gucken mal. Also auf jeden Fall, wir sagen euch Bescheid, Entschuldigung, dass wir so einen Alarm gemacht haben, um das jetzt alles zurücknehmen zu müssen.
Darum soll es aber nicht gehen in dieser Ausgabe von Chronisch Elegant.
Ganze Ausgabe um eine ausgefallene Party, das wäre nicht so schön. Wir reden lieber was über jemanden, an den man erinnern kann und dem jetzt noch dazu ein Film gewidmet wurde, aber ich wollte dich ein bisschen auf die Folter spannen, obwohl du ja weißt, worum es geht, aber ich wollte dir trotzdem vorher was vorführen.
Ich mache es nochmal anders, wir tun es, als wenn ich nicht wüsste.
Okay, gut.
Christina, wenn wir nicht über die Party reden die ganze Zeit, was machen wir denn jetzt in der Sendung? Ich weiß jetzt, finde ich hier aufgeschmissen, du hast die Schublade erwähnt, da ist jetzt aber auch nichts mehr drin.
Also ich habe mich die ganze Woche mit etwas beschäftigt und davon wollte ich dir jetzt berichten und zwar wollte ich mal ausnahmsweise einen musikalischen Beginn dieses Podcasts wagen und vielleicht kommst du drauf, um wen es gehen könnte.
Ich weiß es.
Wirklich?
Ich glaube, es ist ein Text von Thomas Brasch.
Das stimmt. Das ist aus einem Masha Corella-Album, das in diesem Jahr erschienen ist. Und in dem, das ist eigentlich eine große Hommage an den Dichter, Schriftsteller, Regisseur Thomas Brasch. Und viele seiner Texte sind vertont worden. Und ich bin schon vor Monaten an diesem Song so hängen geblieben. Ich bin keine Thomas-Brasch-Expertin, aber dieses Gedicht, 1977 geschrieben, Bleiben heißt es, das erwischt mich total. Also mich persönlich kann ich auf der einen Seite sagen, ich finde es total herzzerreißend. Und zwar nicht nur, wenn man die Thomas-Brasch-Geschichte kennt, sondern ich finde, es ist auf so viele Lebensumstände übertragbar, dass ich das trotz Disco-Fox-Pop-Dings-Sound...
Der Sound ist
oder?
So wie die Kassetten von meinem Papa. Früher, ja. Der hat so im Radio so 80er-Jahres-Songs mitgeschnitten und daran erinnert mich das.
Ja.
So ein DDR-Sound von der Musik her. Passt ja irgendwie auch zum Thema dann.
Genau.
Denn Thomas Brasch war ja ein Schriftsteller, der vor allem geprägt worden ist in der DDR, denn da hat er gelebt. Ich habe da auch nicht gelebt, also nicht so lange auf jeden Fall, und bin aber trotzdem mit Thomas Brasch aufgewachsen, weil diese Bücher bei uns zu Hause waren, weil mein Vater ein Riesenfan ist. Und der hat mir auch vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren nochmal ein Buch geschenkt in der Originalausgabe von 1900, irgendwann 70er, 80er. Ich habe es aber nicht so richtig geschafft, das zu lesen, ehrlich gesagt, weil ich da noch nicht ready für war und jetzt aber bald ready dafür sein werde, denn in diesem Podcast werden wir uns ausführlich mit der aufregenden Biografie von Thomas Brasch beschäftigen. Am Donnerstag, also am
11. November.
Am 11. ist schon der 11. November.
Ja.
Am 11. November erscheint nämlich der Film Lieber Thomas in den Kinos, der sich mit dem Leben beschäftigt.
Und wir haben einen Gast aus der Familie Brasch, das ist Marion Brasch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Kleine Schwester von Thomas Brasch. Dass so viel über Thomas Brasch geredet wird, kann man jetzt sagen, ja, 20 Jahre Todestag, 2001 ist Thomas Brasch Anfang November gestorben. Gleichzeitig aber, wir haben jetzt schon Musik gehört aus diesem Jahr, es gibt irgendwie den Kinofilm, den Johannes gerade erwähnt hat. Du selbst irgendwie bist auch mit einer Brasch-Lesung jetzt wieder im Berliner Ensemble zu erleben gewesen. Also es gibt so einen Kosmos von Dingen, die von ihm gerade in der Welt sind. wir wollen ja gerne rausfinden, warum man an Thomas Brasch sich so gerne erinnert oder was er heute noch zu erzählen hat. Aber jetzt bist du die ganze Zeit in der kleinen Schwesterfunktion und umhüllt und umringt von all diesen Familiengeschichten. Wie ist denn das eigentlich?
Das ist einerseits total aufregend und andererseits, also es ist immer so, dass ich, genau wie du sagst, als kleine Schwester, die bin ich noch und die bleibe ich auch. Und so wie ich als Kind, also als kleines Mädchen zu Thomas aufgeblickt habe, tue ich das immer noch, weil ich so stolz auf ihn bin. Also der war eben so klug und so schön und so talentiert und der wollte mich heiraten, wenn ich 18 bin und sowas alles. Ne? Und das ist nach wie vor da. Also ich bin sehr, sehr stolz, seine Schwester gewesen zu sein und bin es ja heute immer noch.
Ich habe in dem Film gesehen, da wird er auf verschiedenen Ebenen dargestellt, wenn man mit ihm zusammengelebt hat und mit ihm aufgewachsen ist und es der Bruder ist. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr Facetten. Und wie ist es für dich, im Film jetzt quasi ihn wiederzusehen, diese Geschichte zu sehen? Hast du das Gefühl, du siehst ihn wieder oder ist es für dich einfach ein Film, der dem recht nahe kommt?
Also Albrecht Schuch ist nicht Thomas Brasch. Er ist auch so vom Typ ein ganz anderer. Ja, ja. Der Hauptdarsteller, der Thomas Brasch spielt, ein ganz anderer Typ. Und ich brauchte am Anfang auch eine Weile, um mich da, also um mich daneben zu stellen, zu sagen, okay, das sind Schauspieler, die spielen meine Familie. Albrecht Schuch spielt meinen Bruder Thomas. Und trotzdem erfasst er, und das finde ich auch das Tolle an diesem Film, das Wesen meines Bruders. Also das, was ihn ausgemacht hat, woran er sich gerieben hat, was ihn getrieben hat. Und auch so, er hat auch so eine Körperlichkeit, die... Er hat andere Gesten, aber trotzdem übersetzt sich das, was er zeigt und was er spielt, absolut für mich in das, was ich in meinem Bruder gesehen habe.
Du kommst ja auch vor im Film, in sehr klein, aber einmal läufst du auf ihn zu, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht ein richtiger Spoiler, darf man vielleicht erzählen, dann kommt er nach Hause und du läufst auf ihn zu und er nimmt dich so, also da bist du wahrscheinlich ungefähr, ich habe nachgerechnet, musst du so 7, in der Szene, die im Film so erzählt wird, warst du dann so 7 und dein großer Bruder war also dann... Plus, wenn man 16 Jahre, also ja. Irgendwie Anfang 20. Und ist das komisch?
Auch das war am Anfang total komisch. Und dann habe ich gedacht, die Kleine hat so eine Zöpfe, wie ich sie hatte. Und also das hätte ich auch sein können. Und ich finde es auch lustig. Also die erzählen die Familie Brasch ja der Vollständigkeit halber auch mit mir und so. Das spielt keine Rolle. Ne? Aber um zu zeigen, wie groß diese Familie war, spielt es eine Rolle. Und so habe ich es dann auch gesehen und denke, ja, okay, das bin jetzt ich. Das ist sehr interessant.
Ich habe im Zusammenhang mit eurer Familie irgendwo jetzt gelesen und mit dem Film den Vergleich, das ist die Mann-Familie des Ostens. Was hältst du von solchen Vergleichen?
Ja, es gab auch mal so einen Begriff, die Buddenbrooks der DDR und so.
Das ist aber ein schwieriges Verhältnis dann.
Ja, ich verstehe, dass man immer irgendwie so eine Begrifflichkeiten braucht, also weil das verstehen die Leute, weil Manns kennt man, die Buddenbrooks und so weiter. Aber das Einzige, was vielleicht als Parallele da ist, ist so ein autoritärer Vater und so Künstlerbrüder oder Künstlersöhne. Das stimmt schon, aber trotzdem finde ich so einen Vergleich immer so ein bisschen schwierig.
Vielleicht sollen wir noch mal an der Stelle einmal kurz doch ein bisschen so Hintergrundwissen über die Familie Brasch und auch die Geschichte eben speziell, weil wir über ihn reden, von Thomas Brasch erzählen. Das kann man mit den Filmen, mit zwei Filmschnipseln vielleicht ganz gut machen.
Wir fangen mit dem ersten an. Das ist ein Schnipsel aus der Kindheit. Da will er Schriftsteller werden.
Ich möchte Schriftsteller werden.
Um ein Dichter zu sein, dazu braucht es mehr als ein paar hingekritzelte Bleistiftzeilen. Und ein Dichter muss eine Ausbildung machen. Und seine Erfahrungen sammeln. Und dazu ist die Armee ein ganz guter Ort, denke ich.
Nein!
Das ist Jörg Schütterhoff, der den Vater spielt. Und der klingt lustigerweise in der Szene jetzt nur gehört, ne, wie so ein, also eigentlich was wie so ein onkeliger, netter Vater, der dem Kind was erklärt. Aber später wird es dann krass zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn.
Es gibt Regeln. Übertreibe es ja nicht.
Übertreibung ist der Treibstoff der Fantasie.
Fantasie? Hast du eine Ahnung, was es heißt, Parteiverfahren? Kannst du dir in etwa vorstellen, was das für mich bedeutet, für uns?
Ich habe aber niemanden verunglimpft.
Rüger vom Kulturminister persönlich.
Der Honecker ist doch dein Freund. Ruf ihn doch einfach an.
Sagst du mir jetzt, was ich machen soll?
Also, wenn du möchtest, für da einige Vorschläge, wenn man dieses Land verbessern könnte.
Anbauend kindisch bist du. Der Rauswurf vom Journalistikstudium, das reicht dir ja nicht, nein.
Ich werde vom Schreiben weit leben können.
Und mit deiner Kunst wirst du auch dein Kind ernähren können, oder was? Ach, Dieser Defätismus schadet nicht nur dem Sozialismus, sondern auch unserer Familie. Denn die Familie ist das kleinste Glied der Gesellschaft.
Und die Frau das kleinste der Familie?
Du weißt, dass wir die Verhältnisse gerade in diesem Punkt zu ändern suchen?
Die Welt ändert sich aber nicht, wenn man sich zufrieden ist.
Gib mir mal einen Nagel.
Und dafür bin ich jetzt gut genug, oder wie?
Reich mir doch einfach einen Nagel!
Ist das eine normale Szene bei euch zu Hause gewesen?
Ich versuche mich zu erinnern, ob ich meinen Vater handwerkenderweise zu Hause erlebt habe. Ich glaube, er hatte zwei linke Hände. Ich glaube, in so einer Situation habe ich ihn nicht gesehen. Aber ja, also Thomas kam zu uns nach Hause und man konnte darauf warten, dass es Krach gab. Und zwar immer grundsätzlichen Krach und immer politisch motivierten Krach. Also das war an der Tagesordnung. So habe ich das auch erlebt, ja.
Waren das verletzende Gespräche oder war das eine Reibung, die auch den Beteiligten irgendwie eine Art von Freude gemacht hat oder auch eine Debatte ausgelöst hat, die wirklich fruchtbar war?
Naja, verletzend nicht. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Die haben sich nicht beschimpft gegenseitig, sondern sie haben gestritten. Und das aber unversöhnlich. Also das ging dann immer zu Ende mit knallenden Türen und so. Also das war nie verletzend, also nie wirklich. Die haben den sachlichen Ton fast nie verlassen, aber sie sind laut geworden einfach. Also es waren grundsätzliche Debatten, die nie gut endeten.
Das wäre ich auch nochmal, das ist ja klar, das hat sie auch schon angedeutet, aber auch nochmal, damit das so klar ist, diese Streitigkeit, die jetzt im Film natürlich nur so dargestellt war, die hörte sich am Anfang ja noch so an wie so der Klassiker, irgendwie der Sohn, der überkantitelte Sohn will Schriftsteller werden, der Vater findet es nicht so eine gute Idee, aber man muss dazu auch nochmal wissen, dass euer Vater der stellvertretende Kulturstaatsminister der DDR war und natürlich eben, das hast du ja schon angesprochen, das Politische die ganze Zeit da drin war und dass es also so eine Widerstandsgeschichte ist, die Thomas Brascher durchgezogen hat, wie viele andere auch, und die Diskussion mit dem Vater eben auch immer politisch sein mussten. Und gleichzeitig aber, das ist nur meine Frage auch an dich, ob das, was man heute trotzdem noch so gerne wissen will, wie das genau war, auch damit zusammenhängt, dass er dann eben versucht hat, diesen, also es gibt nicht nur eine Demonstrationsfigur Thomas Brasch, sondern eben auch einer, der das versucht hat, irgendwie in Worte zu fassen, die Streitigkeiten, das Politische und aber auch gleichzeitig das ja echt wirklich zerrissen hat, dass man so diese beiden Ebenen hat.
Absolut. Also was mir ja auch so im Laufe der Jahre klar geworden ist, dass dieser große Konflikt, den mein Vater und sein Sohn, also Thomas, hatten miteinander, dass der so stellvertretend steht für das, was ja auch eine ganze Generation von Kindern, ja, also wenn man jetzt die Väter, das sind die den Staat aufgebaut haben, das Land und so, und die Kinder, die gesagt haben, ja, das ist jetzt aber irgendwie nicht mehr der Sozialismus, wie wir uns vorstellen. Das ist ja, glaube ich, dieses Grundmissverständnis zu denken, die waren gegen den Sozialismus, das waren sie nicht. Mhm. Die wollten den, aber eben nicht mit diesen Mitteln. Die haben gesagt, die Alten können es nicht mehr, lasst uns doch jetzt mal ran, und die Alten haben es nicht verstanden. Und das war auch dieser Konflikt, den es zwischen meinem Vater und meinem Bruder gab. Also dieses Grundmissverständnis, nein, wir wollen eigentlich dasselbe, aber ihr versteht es nicht mehr. So.
Ist es schwierig gewesen für deinen Bruder, der ist ja dann in den Westen gegangen, genau das zu erklären, dass er den Sozialismus nicht abschwört, die DDR nicht furchtbar findet? Es gibt dieses Interview, in dem das ja wirklich gegeben hat, dem ZDF, glaube ich, wo er ist, glaube ich, das Schnitzel.
Sie fühlen sich von uns ausgebeutet?
Ausgebeutet ist vielleicht das falsche Wort, aber natürlich benutzen sie mich, um Leute damit zu unterhalten. Unterhalten gar nicht im schlechten Sinn. Und sie sind der Kellner, die Fernsehzuschauer sind die Gäste und ich bin eine Schnitzel.
Sie wirft sich selbst zum Fraß der Westmedien vor, die dann quasi aus seiner Geschichte versuchen rauszusaugen, irgendwas, um den Osten zu diskreditieren. Ist gar keine Frage, ist eine Feststellung. Habe ich recht?
Ja, es ist so. Also Thomas ist in den Westen gegangen und hat sich allem widersetzt, was ihn vereinnahmen wollte. Also Medien und so weiter, Journalisten, die gesagt haben, sie sind doch der Dissident aus dem Osten und jetzt sind sie hier im freien Westen. Und er hat gesagt, erstens, ich bin kein Dissident und zweitens, Freiheit, also es sind jetzt meine Worte, bedeutet für mich etwas anderes. Natürlich arbeiten zu können ist das eine, aber politische Freiheit hat noch etwas anderes. Und das war, das hat denen gar nicht gefallen, weil sie gemerkt haben, der entfleucht uns, ja, also der lässt sich nicht instrumentalisieren. Und Thomas hat immer gesagt, er hat nicht gesagt, ich sag euch nicht, was ihr hören wollt. Also sie wollten hören, wie schrecklich das im Osten war, sondern er hat gesagt, wenn ich ausziehe bei einer Frau und ziehe ins gegenüberliegende Haus, sage ich doch nicht oder schreie ich nicht darüber, die da drüben ist eine Sau. Und das war so eine Grundfeste, die er immer wieder vertreten hat. Der sagte, ich werde euch nicht den Gefallen tun.
Haben das eure Eltern bemerkt und auch was dazu gesagt und festgestellt, dass das eher so denkt? Wie haben die darauf geschaut?
Na, meine Mutter lebte nicht mehr, als mein Bruder in den Westen gegangen ist. Mein Vater hat das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Also das ist ja, er hat erst sehr spät, glaube ich, verstanden, dass dieser Sohn, den er da, der da in den Westen gegangen ist, dass der ja eigentlich an das etwas Ähnliches glaubt. Also er hat, glaube ich, die Literatur oder das, was Thomas geschrieben hat, die Filme, die er gemacht hat, nicht wirklich verstanden. Nicht, weil er doof war oder so, sondern weil das eine Ebene oder eine Art und Weise, sich auszudrücken war, die er nicht verstand. So. Und ich glaube, er hat aber relativ spät dann auch gesehen, gab es dann auch so eine Spur von Stolz, wo er gesagt hat, okay, es gibt so eine Szene, bekommt er den Bayerischen Filmpreis und bedankt sich. Strauß steht neben ihm und er bedankt sich aber nicht bei der Bayerischen Landesregierung oder so, sondern er bedankt sich bei der Filmhochschule der DDR. Und ich weiß, dass mein Vater sagte, ja, der hat sich bei der DDR bedankt. Ich sage, nee, der hat sich bei der Filmhochschule bedankt. Ja, ist egal, ich verstehe das auch nicht, was er da sagt und so. Also er hat schon diskutiert, ja, also sagt, okay, der hat offenbar irgendwie doch eine richtige Haltung, aber ich verstehe es einfach nicht.
Aber die beiden haben sich nie ausgesprochen, irgendeinem Punkt, oder doch?
Es gab mal eine Begegnung, da war ich auch dabei, wo Thomas meinen Vater auch zur Rede stellen wollte, wegen verschiedener Dinge, die er ihm zu Recht vorgeworfen hat. Und wo mein Vater gesagt hat, ich muss dir gar nichts erklären und so. Und also es gab den Versuch, es gab auch immer wieder den Versuch, auch sich anzunähern, auch von Seiten meines Vaters, ja. Aber es kam nicht dazu. Also sie haben sich nicht wirklich versöhnt oder so. Leider nicht.
Aber es gab ja auch eben die Situation, dass der Vater seinen eigenen Sohn verraten hat an einer Stelle. Der ist ja, also Thomas Brasch ist ja im Gefängnis gelandet, der sich beteiligt hat an den Demonstrationen rund um den Prager Frühling, ohne dass man da jetzt auf die Details eingehen muss. Aber das hat der Papa mitgekriegt und...
Naja, das ist so eine...
Also so wird das erzählt,
ja,
der Film.
So wird es erzählt, genau. Ja, wobei der Film das, glaube ich, auch ein bisschen offen lässt, weil es ist nie wirklich belegt.
Ja, okay, gut, stimmt. Ja. Der Film lässt offen.
Er lässt offen, ob er wirklich Zigaretten holen gegangen ist und bei der Stasi angerufen. Mhm. Ich stand dann kurz vorher vor der Tür. Also es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Okay. Aber was Verrat betrifft, natürlich, wenn man den eigenen Sohn oder das eigene Kind nicht beschützt, ist das eine Form von Verrat. Also so, das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Und das ist auch das, wofür Thomas ihn zur Rede stellen wollte, natürlich.
Ich muss mal unbedingt noch auf eins zurückgreifen, was du vorhin erzählt hast, weil es auch eben eine Filmszene ist und die ist, also ich bin westdeutsch sozialisiert und das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, weil dieser erst so ein bisschen, man so Zwinker-Smiley-mäßig drüber hinweggeht, über diese Formulierung, wenn ich eine Frau verlasse, dann rufe ich doch nicht rüber auf die andere Straßenseite, was bist du denn für eine Sau oder so, ich glaube, so ist die Formulierung. Und ich habe in dem Moment gedacht, das ist echt wirklich krass, wie sehr man sich in dem Moment mit Thomas Brasch identifiziert in der Logik dessen, was er sagt und man sofort diesen Journalisten für vollkommen, im Film ist es ein Journalist, der diese Antwort von ihm bekommt, vollkommen hohl findet, weil man dann erst versteht, was diese westdeutsche Sichtweise bedeutet, dass das tatsächlich immer gewollt wurde, sag doch mal, bist du nicht froh, dass du jetzt endlich hier bist? Und man dann, glaube ich, finde ich in dem Moment, zumindest gegen mir das so viel versteht, dass das erstens natürlich eine westdeutsche Sicht ist, zu sagen, guck mal, jetzt ist doch alles gut. Und gleichzeitig aber auch, was das eben für alle Leute, auch für Thomas Brasch, der irgendwann ausreisen durfte, also er musste nicht fliehen, sondern er konnte irgendwann gehen, warum das trotzdem kein glückselig machender Zustand sein konnte. Das finde ich schon, ich finde das total stark, weil das auch nochmal viel über, das meine ich mit diesem abgedroschenen deutsch-deutsche Geschichte erzählt, weil es eben über eine Person erzählt wird an der Stelle, die dann danach Partys feiert irgendwo in West-Berlin und versucht irgendwie klarzukommen, aber das Zerrissensein möglicherweise bleibt, wie in anderen auch.
Absolut, ja. Und es war ja tatsächlich so, Thomas wollte ja auch nicht in den Westen. Also er wurde dann, also ihm wurde gesagt, okay, wir können dein Buch hier nicht veröffentlichen. Und entweder du veröffentlichst es im Westen, dann ist es illegal, dann kommst du in den Knast. Oder aber du gehst. Und dann hat Thomas gesagt, okay, dann muss ich gehen. So, also er ist nicht wirklich, er ist auch nicht ausgebürgert worden, sondern sie haben ihn gehen lassen. Ja, aber es war nicht wirklich freiwillig.
Diese Szenen in dem Film, die du eben beschrieben hast, Christine, das sind ja Szenen, die jetzt langsam erst besprochen werden in der bundesdeutschen Diskussion, in der Medienwelt. Glaubst du, dass der Film jetzt auch erst wirklich, seit 10 Jahren haben die den entwickelt, dass der jetzt auch erst wirklich da ist, weil die Debatte jetzt erst so weit ist rund um Ostdeutschland und die DDR, dass man solche Sichtweisen überhaupt zulässt und diskutiert? Oder meinst du, das wäre auch vor 20 Jahren möglich gewesen, vor 15 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe, warum es so lange gedauert hat. Aber dass der Film jetzt kommt in so einer Zeit, wo wir wirklich auch mit anderen Problemen zu tun haben und wo wir es mit Spaltung zu tun haben und wo wir es mit Widersprüchen und Widerständen zu tun haben, auch wenn es eine völlig andere Zeit ist, ja. Und jemand bringt das wie Thomas irgendwie so klar in so einer klaren Sprache auf den Punkt, die Widersprüche und die Widerstände und aber gleichzeitig zu sagen, ich bin nicht nur gegen etwas, sondern ich bin auch für etwas. Ich habe eine Vision im Kopf, ich habe eine Utopie und lass uns darüber nachdenken, wie wir eigentlich leben wollen. Das sind jetzt die Fragen, die wir uns stellen sollten, ja, und die auch gestellt werden und so. Und das macht er mit seiner Auseinandersetzung oder Reibung an Gesellschaft auf eine Weise, dass es eben heute immer noch so klar und so wunderbar und so poetisch auch, aber eben so großartig künstlerisch ausgedrückt ist, ja.
Ist denn aber Thomas Brasch aus heutiger Sicht, das klingt komisch, wenn ich zu dir sage, ist Thomas Brasch, ist dein Bruder, ist Thomas Brasch, ist der ein Popstar auf eine Art geworden?
Ja, vielleicht. Also das war er damals, als er in den Westen kam, auf eine bestimmte Weise auch, also als er so seine ersten Erfolge hatte und so. Er war schon so ein Popstar. War das damals was anderes als heute, ja? Also es ist, da gab es ja keine Social Media und Instagram und sowas. Das gab es alles nicht. Und er hat sich auch nicht als Popstar verstanden, aber er war es, weil er hatte auch so ein Charisma. Er war eben cool. Er war eben, wie ich schon sagte, sehr schön und alle haben sich in ihn verknallt. Also so eben auch Leute, die nichts mit ihm zu tun hatten und Leute, die viel mit ihm zu tun hatten. Und er hatte schon sowas, aber er wollte das eigentlich nicht. Also das war eben da, ne? So dieses, ja, Popstar-Sein ein bisschen.
In dem Film wird ja auch gezeigt, dass er es nicht schafft, einen Roman über sich selbst zu schreiben und sich dagegen total wehrt. Was glaubst du denn, hätte er jetzt gesagt, wenn er da im Kinosaal sitzen würde und einen Film über sich sehen würde, den andere über ihn dann wiederum gemacht haben?
Ja, das ist, glaube ich, also so ambivalent. Ich glaube, er würde total rumfluchen. Also er würde das vielleicht sagen, was für eine Scheiße oder so. Das kann man so gar nicht erzählen und so. Aber insgeheim war er auch eitel. Also klar, er würde sich, denke ich, auch freuen darüber, dass er wahrgenommen wird und so. Und zu Recht. Und würde sich geschmeichelt fühlen, würde es aber vermutlich nicht zugeben. Also er war ja auch mitunter sehr, sehr hart und sehr ungnädig und so. Und eher diese Seite würde man wahrscheinlich von ihm sehen. Aber er fände es, glaube ich, cool.
Aber das hätte ich nicht gedacht, dass du das sagst. Weil dann ist der Film erzählt, oder ich habe so gesehen, dass der Film fast eher erzählt, dass der fast daran zerbricht, an diesem, schreibt das Buch. Deswegen hätte ich eher gedacht, du würdest jetzt sagen, das würde er vielleicht auch ein bisschen unangenehm finden.
Ja, sicher auch. Ja. Also das kann durchaus sein. Also nicht nur so unter dem Aspekt, so war es aber nicht, sondern vielleicht, aber er würde vielleicht auch verstehen, und so sehe ich den Film auch und so verstehe ich ihn auch, er ist ja eine Projektionsfläche.
Das stimmt. Ja.
Und wenn Leute eine Fantasie entwickeln über ihn oder über jemanden wie ihn, ist das doch toll. Und wenn er so als Projektionsfläche oder als Assoziationsraum oder sowas wenn er dafür taugt, ist das doch fantastisch.
Du hast es vorhin schon so angerissen. Was war denn seine Vision für eine bessere Gesellschaft?
Naja, ich habe mir jetzt gerade auch noch mal so ein paar Interviews angesehen, so im Zusammenhang mit der Beschäftigung mit ihm. Ich beschäftige mich ja immer wieder und entdecke ja immer wieder auch Seiten. Also er hat gesagt, das wäre doch schön, den Traum, den eben die Väter hatten, von einer Gesellschaft ohne Geld und ohne Leistungsdruck und wo die Fantasie groß werden kann und fliegen kann, das wäre so eine Vision. Also das war also ein ja durchaus gerechtfertigter und absolut realistischer Traum, den die hatten und den man immer noch haben sollte. Ja? Und das wäre seine Utopie.
Glaubst du, dass dieses, also ein bisschen haben wir es schon angedeutet, aber dass dieses Kaleidoskop aus Formaten und Produkten, die es jetzt eben gibt rund um Thomas Brasch, Musik haben wir vorhin schon gehört und jetzt auch dieser Podcast, alles Mögliche, dass das so ein Jahrestag-Ding ist?
Der Kinostart kommt ja, ne? 6. November war, glaube ich, der Todestag.
Dritter November.
Jetzt ist in dieser Woche, in der das startet, ist der 9. November, also Tag des Mauerfalls. Und so, das ist natürlich aus so Marketing-Sicht, denken die Verantwortlichen bestimmt. Das ist ja die perfekte Woche, um das zu besprechen für die FAZ und die ARD oder wer da und Deutschlandfunk Kultur, um das einzutüten, ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass es nicht nur bei diesem Jahrestag bleibt. Und ich denke eben, wie ich sage, ich finde ja seine Texte und das, was er geschrieben oder gesagt und gedacht hat, was man irgendwie nachlesen kann, ich finde das so klar und so präzise auch auf das anwendbar, was wir heute sehen und erleben und so. Und ich beobachte auch schon länger, ich habe auch mal so einen Abend über Thomas entwickelt, der jetzt im BE lief und so, dass da zunehmend junge Leute kommen, die irgendwie etwas in ihm finden, bei ihm finden und ihn interessant finden, nicht nur, weil er cool war, sondern weil er Gedanken hat, die man gut nachvollziehen kann. Und wenn das bleibt, wäre das doch toll.
Total. Also, ja. Twitter wäre übrigens auch was für Thomas Brasch an manchen Stellen. Also nur wegen der Kürze manchmal, oder? Nicht die Twitter-Beefs und Streits, sondern einfach nur dieses Format, weil manche von den Sachen ja so kurz und prägnant sind und immer diesen Hauch von, an manchen Stellen taucht ja auch so ein Hauch von Ironie oder so einer Selbstbetrachtung auf, die eigentlich topmodern ist.
Ja, das finde ich auch. Habe ich auch drüber nachgedacht, ne, wie er heute so mit diesen sozialen Medien umgehen würde. Vielleicht Twitter.
Bei aber Instagram. Aber nimmt er sich dauernd streiten auf Twitter? Wenn Twitter ohne Streit wäre.
Wenn Twitter ohne Streit wäre. Und bei Instagram, der hat sich schon sehr, sehr früh irgendwie in den 80ern eine Videokamera gekauft und hat die Welt gefilmt. Also die Welt, man kann irgendwie seine Sicht oder die Welt durch seine Augen sehen. Er hat auch viel fotografiert und so. Also dann wäre es vielleicht eher Instagram, aber so wie es am Anfang gedacht war, nämlich irgendwie in die Welt gucken und so einen Blick auf die Welt haben und nicht die Kamera auf sich selber halten. Das würde er nicht machen.
Ich habe neulich gehört, wie jemand davon sprach, dass Franz Josef Strauß, von dem du vorhin sprachst, wie der bei Twitter unterwegs wäre und mir vorgestellt, wie die beiden denn da gemeinsam diskutieren
Vielleicht sollten
würden.
Die einen Podcast machen.
Das wäre Strauß und Brasch, der Podcast. Ja. Welchen Text würdest du Leuten, die Thomas Brasch EinsteigerInnen sind, empfehlen und warum?
Zwei Texte. Also es gibt ein wunderschönes Gedicht, das, was sie am Anfang schon eingespielt hat, dieses Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin, weil das so ein Verlorensein beschreibt, was man, glaube ich, gut teilen kann, was eben auch so, also teilen dieses Gefühl dafür. Und dann gibt es ein Gedicht, er hat ein Gedichtband veröffentlicht, 80, 81 glaube ich, der hieß Der schöne 27. September. Und dieses Gedicht schon, Der schöne 27. September, der nichts weiter hat als Zeilen, die beschreiben, was er alles nicht getan hat. Ich habe nicht in den Spiegel geschaut, ich habe mit keinem über alte Zeiten geredet, mit keinem über neue Zeiten. Und das ist so, das kennt man auch. Man hat einen Tag und es passiert nichts. Und dieses Nichtstun und Nichtspassieren beschreibt er in so 7, 8 Zeilen und jeder weiß, was gemeint ist. Und es hat trotzdem eine Poesie und eine Stärke und so. Also das wäre für mich, würde ich sofort sagen, lesen.
Das hast du ja vorhin am Anfang gesagt, dass du natürlich die ganze Zeit jetzt wieder nochmal sehr präsent die kleine Schwester bist in eurer Familie, die eben auch viele Geschichten erzählt. Wie machst du das jetzt so weiter? Also dann begleitet dich Thomas Brasch logischerweise immer mal wieder und all den Gedanken und Sachen, die du ja auch raus zutage gefördert hast und die du dann auch zeigst. Aber schließt du das dann irgendwann zwischendurch immer mal so ab oder wo ist der in deinem Leben, damit du eben nicht nur, normalerweise ist man ja nicht so gerne nur die kleine Schwester von oder die Ehefrau von oder irgendwie so, aber das ist ja eine andere Rolle, die du da hast.
Ja, die ist natürlich jetzt so in der Wahrnehmung sehr, sehr stark und das ist auch schön, aber ich habe natürlich ein Leben jenseits dessen, dass ich eine kleine Schwester von Thomas Brasch war und der spielt jetzt nicht 24 Stunden am Tag für mich eine Rolle. Also ich habe meine drei Brüder, die hängen auch so als Bilder so bei mir über dem Schreibtisch, aber eben auch nicht nur die, ja, so. Also sind Teil meines Lebens und ich bin sehr glücklich darüber und aber es gibt ein Leben jenseits dessen, ja.
Wir haben am Anfang auch gesagt, ne, dass du nämlich selber übrigens auch Bücher schreibst. Das haben wir jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber es geht auch in einem Buch um deine Familie, muss man auch sagen.
Ja, in dem ersten.
Ja. Damit wir das mal richtig sagen, der erste Roman von dir heißt Ab jetzt ist Ruhe und da geht es auch um die Familie Brasch, aber es geht in deinem ganzen Werk nicht immer nur um die Familie. Das möchte ich auch dazu unbedingt nochmal mit Ausrufezeichen sagen und trotzdem war es super, dass wir heute darüber sprechen konnten.
Apropos, ab jetzt ist Ruhe.
Die Vorlage
Obwohl,
hast du gut genommen.
Unangenehm jetzt. Naja, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön für die Einladung.
Marion, und das war Lakonisch Elegant für diese Woche. Ich habe in der letzten Woche, habe ich so zum Rausgehen so schnippisch gesagt, nächste Woche ist wahrscheinlich Christine Watti da und das stimmte.
Mhm.
Und ich freue mich, dass ich auch dabei sein durfte, weil es mich sehr, sehr gefreut hat, das Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Und ihr könnt uns gerne schreiben, lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben halt nur keine Tickets mehr für irgendwelche Geburtstage, aber wir antworten trotzdem gerne. Und wir freuen uns auch über alle Likes und Sternchen, wo auch immer das möglich ist.
Und nächste Woche sind wir wieder da. Wir haben mal irgendwann behauptet, dass wir einmal im Monat, am letzten Donnerstag im Monat, eine Kooperation haben mit 54 Books. Das stimmt, aber es stimmt mit diesem letzten Donnerstag im Monat. Das haut hinten und vorne nicht hin. Wir sind nächste Woche, das ist der vorletzte Donnerstag im Monat, glaube ich, sind wir dann da mit den 54 Books mit einem sehr aufregenden, fast partytauglichen Literaturthema, das ich jetzt noch nicht verrate.
Das heißt, ich habe nächste Woche frei dann, ja?
Du hast frei, aber ich wieder nicht.
Alles klar.
Bis dann, tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.